Ihr dürft gerne schon mal das Markus-Evangelium aufschlagen. Dort gehen wir heute weiter, Markus-Evangelium Kapitel 2. Aber bevor wir in den Text reinschauen, will ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns irgendwelche Leute kennt, die wir als so ein bisschen merkwürdig bezeichnen würden. Vielleicht fällt euch auch sofort jemand ein. Vielleicht ist es jemand, der irgendwie merkwürdige Klamotten trägt, der so ein bisschen anders aussieht, der einfach so einen anderen Klamottenstil hat und wir denken so, oh, das geht aber eigentlich gar nicht. Oder es ist jemand, dessen Verhalten wir sehr merkwürdig finden. Vielleicht ist er sehr schroff und abweisend oder er ist irgendwie super nett und freundlich und wir wissen nicht, meint er das ernst oder wie kann ich das einschätzen? Vielleicht finden wir an jemandem auch seinen Job irgendwie merkwürdig. Du redest, ihr lernst jemanden kennen und kommst mit ihm ins Gespräch und sagst, okay, was arbeitest du? Und er erzählt irgendwas. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der Physik studiert hat und das ist für mich irgendwie kompliziert. Und er hat mir versucht zu erklären, was er arbeitet. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich habe es bewundert, dass er das kann und macht, aber ich habe es nicht verstanden. Vielleicht kennst du so jemanden, wo ihr denkt, ah, das ist so ein bisschen merkwürdig. Oder es ist jemand, der, wo wir den Eindruck haben, der muss immer seine Meinung mitteilen. Egal zu welchem Thema, er hat immer eine extra Meinung, er muss immer seinen Senf zugeben, kann nicht still sein. Und oft hat er vielleicht eine andere Meinung als ich. Egal, was das Thema ist. Es gibt so viele Menschen, die anders sind als wir, oder? Und Leute, die anders sind, fallen uns eigentlich sofort auf. Oder wir merken das relativ schnell. Wir merken, wo es Dinge gibt, die reiben, wo wir anecken und wo vielleicht auch nicht jeder derselben Meinung ist. Ob jemand merkwürdig ist oder nicht, ist, glaube ich, sehr subjektiv. Da fragst du jemand anders, sagt, nee, der ist überhaupt nicht merkwürdig, völlig normal, völlig okay. Und ein bisschen so ist es, wenn wir Jesus begegnen im Markus-Evangelium. Jesus im Markus-Evangelium ist nicht 0815, und manche würden ihn wahrscheinlich als sehr merkwürdig bezeichnen. Manche würden Jesus sehr positiv bewerten und begegnen ihm sehr positiv und sehr offen und sehr herzlich. Und andere begegnen ihm sehr skeptisch und gehen auf Distanz. Und wir haben im Markus-Evangelium schon einiges gesehen, wo wir von diesen beiden Seiten etwas erleben und sehen konnten. Und Jesus kündigt an, haben das Markus-Evangelium damit gestartet, dass Jesus angekündigt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, in Jesus Christus. Jesus baut sein Königreich seit 2000 Jahren auf dieser Erde. Und das ist ein klares Statement, gerade in unserer Zeit, gerade in diesen Wochen, wo wir merken, was politische Weltmächte und politische Herrscher für Macht haben oder für Machtansprüche haben. Der Krieg in der Ukraine, wo es um Macht geht und um Gewalt und so weiter. Und Jesus setzt ein Gegenstatement. Jesus baut sein Königreich. Es ist nicht ein Königreich von dieser Welt. Es ist kein Machtgehabe. Jesus baut sein Königreich seit 2000 Jahren. Und da sind wir mittendrin in unserem Markus-Evangelium, was Markus über Jesus berichtet. Wir haben gesehen, dass Jesus derjenige ist, der Macht und Autorität hat, zu lehren, zu heilen, Dämonen auszutreiben, Sünden zu vergeben. Und Jesus eckt an verschiedenen Stellen an. Und besonders in Kapitel 2, in dem wir uns jetzt befinden und auch die letzten zwei Wochen waren, sehen wir, dass Jesus nicht von allen gefeiert wird. Es gibt die, die begeistert sind von Jesus, die von seinen Wundern begeistert sind, aber es gibt auch die Auseinandersetzungen. Und da ist insbesondere diese Gruppe der Pharisäer, die wir vielleicht als etwas merkwürdig oder skeptisch sehen würden, die geraten immer mehr in Auseinandersetzungen mit Jesus. Im Markus Kapitel 2 haben wir 4 Auseinandersetzungen zwischen den Pharisäern und Jesus. In Kapitel 3 gibt es noch ein 5. Jesus vergibt Sünden. Das ist ein Knackpunkt, wo die Pharisäer nicht mit klarkommen, wo Jesus den Gelähmten heilt und dann die Sünde vergibt. Jesus begegnet Sündern und heißt sie willkommen, wie diesen Levi, diesen Zolleinnehmer, wo er sagt, die Kranken brauchen den Arzt, für die bin ich gekommen. Das ist ein Knackpunkt, wo die Pharisäer schwer mitkommen. Und das Ganze, diese Auseinandersetzung spitzt sich zu. In Kapitel 3, Vers 6 lesen wir eine kurze Zusammenfassung davon. Dort heißt es, die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern spitzt sich so weit zu, dass die Pharisäer beschließen, dieser Jesus muss umgebracht werden. Dieser Jesus muss von der Bildfläche verschwinden. Und heute haben wir zwei Auseinandersetzungen, zwei Themen, die auch genau in diese Thematik hineinspielen. Es geht um das Fasten und es geht um den Sabbat. Kapitel 2, ab Vers 18, werden wir gleich die Texte jeweils lesen. Das Fasten und den Sabbat, zwei wichtige Punkte im jüdischen Leben. Wenn du ein frommer Jude sein wolltest, dann gehörte das Fasten dazu und genauso das Einhalten des Sabbats. Aber wenn wir in den Text schauen, sehen wir, dass Jesus so anders ist. Dass Jesus anders ist als das, was die Pharisäer sich vorgestellt haben, wie ein frommer Jude ist oder wie ein Messias, wie Jesus sein müsste. Und ich will dich einladen, dich auf Jesus einzulassen, der vielleicht so anders ist, der vielleicht anders ist als deine Vorstellungen. Und dass du dich nicht vor den Kopf gestoßen fühlst von Jesus, sondern dass du eingeladen bist, ihm zu begegnen. Ich lade dich ein, dass wir den ersten Text lesen, Markus 2, die Verse 18 bis 22. Einmal, als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten dann deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Jesus und das Fasten, eine neue Zeit bricht an. Im Alten Testament gibt es den Hinweis oder das Gebot für das Volk Israel, dass sie fasten sollen. Allerdings war das Fasten nur geboten an einem bestimmten Tag, einen Tag im Jahr, nämlich an dem großen Versöhnungstag. Einmal im Jahr fasten, also jetzt gar nicht so ein Riesending. Es gab die Möglichkeit, mehr zu fasten, aber das war die grundsätzliche Grundlage. Die Pharisäer und andere Schriftgelehrten haben dann im Laufe der Jahre und Jahrhunderte eine Tradition entwickelt, wo das Fasten eine größere Bedeutung bekommen hat. Und die Pharisäer konnten fasten, es war freiwillig, aber viele haben dann häufig gefastet, montags und donnerstags oder montags oder donnerstags, also zweimal pro Woche. Und das Fasten galt als Ausdruck der Frömmigkeit. Das heißt, wer ein guter Jude sein wollte, der hat geschaut, dass er regelmäßig fastet. Und wir kennen das aus anderen Stellen im Neuen Testament, dass die Tendenz da war zu sagen, okay, wenn ich faste, dann sollen die anderen das auch mitbekommen. Ja, man läuft irgendwie vielleicht ein bisschen traurig oder schmerzhaft oder wehmütig rum, so, und so, dass die Leute sehen, ah, okay, guck mal, das ist ein frommer Mann, der fastet tatsächlich. Jesus ist so anders. Er wird gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Wenn das doch so wichtig ist, fromm zu sein, Gott zu gefallen, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus macht mit seiner Antwort indirekt eigentlich deutlich, sagt, hey, Fasten ist nicht ein äußerliches Zeichen für Frömmigkeit. Das heißt, wenn du fromm bist, wenn du Gott gefallen willst, ist Fasten nicht der ausschlaggebende Punkt. Jesus ist nicht generell gegen das Fasten. Das lesen wir. Er sagt, es gibt eine Zeit des Fastens. Wir lesen auch an anderer Stelle davon, im Matthäus-Evangelium, wo Jesus vom Fasten redet und sagt, beim Fasten ist das Herz entscheidend, nicht wie du dich äußerlich gibst. Die anderen sollen es gar nicht mitbekommen, wenn du fastest. Dein Herz, auf das Herz kommt es an. Also Jesus ist nicht generell gegen das Fasten. Aber hier wendet er sich gegen die Pharisäer und gegen diese Frage. Und das, was er hier gibt oder darstellt, sind letztlich drei Antworten oder drei Bilder, die Jesus gebraucht, um auf diese Frage der Pharisäer zu antworten. Okay, warum fasten deine Jünger nicht? Und das erste ist das Bild von dem Bräutigam und den Hochzeitsgästen. Mit Jesus leben bedeutet, große Freude zu haben. Die Hochzeit ist ein Bild für, für große Feiern, für ein großes Fest, für große Freude. Und Jesus sagt, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Okay, Quizfrage. Wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit, wo gefastet wurde? Ah, ja. Ich hab's geahnt. Okay, wie wäre das, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, du kommst hin und ich sag mal, du isst eher wenig am Tag, weil du denkst, oh, da gibt's richtig leckeres Essen. Du kommst da hin und dann heißt es, nee, Essen gibt's nicht, wir fasten heute alle mal. Ein bisschen komisch, ne? Wir merken, das passt nicht zusammen. Also Hochzeit und Feiern und Fasten passt irgendwie nicht zusammen. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Er sagt, in der Gegenwart des Bräutigams, solange die Hochzeit stattfindet, solange der Bräutigam da ist, ist es undenkbar zu fasten. Es ist die Zeit der Freude, die Zeit des Feierns. Mit Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, bedeutet vollkommene Freude zu haben. Mit Jesus die Verbindung zu haben. Wie es im Psalm 16, Vers 11 steht, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Da, wo Jesus ist, gibt es ungetrübtes Glück, gibt es Freude in Fülle. Jesus ist der Grund der Freude und er ist das Ziel unserer Freude, er ist das Zentrum unserer Freude. Das heißt, unsere Beziehung zu Jesus ist entscheidend und sie ist entscheidend geprägt von dieser Freude, die wir in Jesus haben dürfen. Und Jesus gibt einen Hinweis und sagt, okay, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr fasten. Und es ist ein möglicher Hinweis auf den Zeitpunkt seiner Kreuzigung und seines Todes. Aber das Verhalten der Jünger, jetzt, da wo Jesus da ist, wo die Pharisäer ihn fragen, ist, das Verhalten der Jünger soll diese Freude widerspiegeln, die sie haben, weil die Zeit der Rettung angebrochen ist, weil der Bräutigam da ist, weil Jesus da ist. Es ist jetzt diese neue Zeit angebrochen. Sie erleben die Freude des neuen Königreichs, das Jesus aufrichtet. Und sie gehören selbst zu diesem Königreich. Ich weiß nicht, ob euch das hier etwas sagt. Mir ist schon bewusst, dass es Leute gibt, die sagen, also das ist ein Fußballtrikot von welcher Mannschaft? Von Leverkusen. Und es gibt Leute, die sagen, Leverkusen hat auch gar keine Fans. Hier steht einer, ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es gibt scheinbar doch Leverkusen-Fans, aber das ist nicht der Punkt. Also, ihr könnt auch jedes andere Fußballtrikot nehmen oder andere Sportmannschaften. Der Punkt ist, wenn ich zu einer Mannschaft gehöre, ziehe ich das Trikot der Mannschaft an. Ich gehöre zu dieser Mannschaft. Und wenn ich dieses Trikot trage, dann habe ich einen bestimmten Verhaltenskodex, wie ich mich verhalten sollte. Ich meine, es ist was anderes, dass manche Fußballer das vielleicht nicht immer machen. Aber grundsätzlich gibt es einen Kodex, sagen, okay, das ist der Kodex, so soll ich mich verhalten, weil ich meinen Verein repräsentiere. Und selbst in meinem Privatleben, also nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern selbst in meinem Privatleben, repräsentiere ich in gewisser Hinsicht das Team, für das ich spiele, für das ich da bin. Und so ähnlich ist es, wenn wir zum Königreich Jesu gehören. Wir gehören zum Team von Jesus. Wir gehören in seine Mannschaft. Du bist von Jesus erkauft worden, um in seinem Königreich, in seinem Team zu spielen. Und das, was daraus folgt, ist, dass du dich so verhalten sollst, wie es jemandem entspricht, der in diesem Team spielt. Du sollst den ehren, dem dieses Team gehört, nämlich Jesus. Als Gemeinde preisen und loben wir Jesus. Wir haben das schon getan mit Liedern, wir werden das gleich auch mit Liedern weiter tun. Aber nicht nur mit Liedern, auch mit unseren Gebeten. Und letztlich loben und preisen wir Jesus mit unserem ganzen Leben. Als Gemeinde. So wie wir miteinander leben, das ist unser Verhalten. Das wirft einen Blick auf den König, zu dessen Königreich wir gehören. Wir bezeugen die Freude, die wir in Jesus haben. Wir bezeugen die Freude, die wir in Jesus haben. Wir haben gerade gesehen, wenn der Bräutigam da ist, in der Beziehung zu Jesus, da liegt unsere wahre Freude. Das ist Glück, das ist Freude pur. Und unser Miteinander, unser Leben soll von dieser Freude geprägt sein. Das ist der Kodex, den Jesus aufsetzt für uns. Wie ist dein Miteinander mit anderen Geschwistern in der Gemeinde geprägt von dieser Freude? In deinen Gesprächen nach dem Gottesdienst, draußen auf dem Parkplatz oder im Treffpunkt. unter der Woche, da wo du mit jemandem telefonierst oder wo du dich vielleicht zum Kaffee trinken triffst oder im Hauskreis oder an anderen Stellen. Trotz unserer Unterschiede und vielleicht mancher Merkwürdigkeiten, die wir so haben, ist unsere Freude bei unserem Bräutigam verankert. Und wir können über viele Fragen streiten in der Gemeinde, über Stilfragen, über Liedgut und Liederstile, aber nicht mein Geschmack entscheidet in der Gemeinde, sondern wir sind eins in Jesus, gemeinsam mit ihm unterwegs, in seinem Königreich. Und das soll geprägt sein von seiner Freude, von seinem Verhaltenskodex, nicht von meinen Geschmacksfragen. Und lasst uns das widerspiegeln als Gemeinde, diese Einheit trotz unserer Unterschiedlichkeit. Und du kannst es für dich persönlich auch sehen, wenn du diese Freude in Jesus hast, wo Jesus sagt, hey, wenn du zu meinem Team gehörst, dann will ich diese Freude eh nicht geben. Das ist Freude in Fülle, die du hast. Das ist unvergängliches Glück, was du hast, wenn du mit Jesus lebst. Dann frage ich dich, wie lebst du das aus? Wie bekommen das die Leute mit, denen du begegnest, mit denen du jeden Tag Stunden verbringst, auf der Arbeit oder zu Hause? Wie bekommen das die Leute mit? Sprichst du über deine Freude und die Erfüllung, die du in Jesus hast? Verhältst du dich so, wie es diesem Team entspricht, zu dem du gehörst? Mit Jesus zu leben bedeutet große Freude. Das ist das erste Bild von der Hochzeit. Das zweite Bild oder das zweite und dritte Bild ist eigentlich, beinhaltet dieselbe Aussage. Es ist einmal das Bild von dem alten Kleid mit dem neuen Stoff und es ist der alte Schlauch mit dem neuen Wein. Und das, was Jesus sagt, im Prinzip ist, okay, das passt nicht zusammen. Hier gibt es zwei Dinge, was Altes und was Neues, was nicht zusammenpasst. In Jesus beginnt ein neues Zeitalter. Das Alte ist in gewisser Hinsicht vorbei. Das, was bisher galt, ist vorbei. In Jesus ist etwas völlig Neues angebrochen. Jesus definiert das Leben und die Frömmigkeit neu. Er schließt sich nicht an die Pharisäer an und sagt, okay, was ihr alles gemacht habt, ist super, wir führen das weiter, sondern er sagt, nein, hier ist was Neues angebrochen und ihr müsst verstehen, was das Neue ist, was das neue Königreich ist, was ich bringe, was das Verhalten dieses Königreichs ist. Und Jesus hat diese Autorität dazu. Die Zeit des Bräutigams hat begonnen, das Alte ist vergangen und das Neue ist gekommen. In Jesus ist etwas völlig Neues angefangen. Das müssen wir begreifen. Das ist das, was Jesus hier mitbringt. Als Gemeinde sind wir die Botschafter dieses neuen Königreichs. Unser Leben, unsere Liebe zueinander, unser Dienen füreinander, unsere Sorgen umeinander spiegeln dieses Königreich wider. Die übernatürliche Freude, die wir durch Jesus haben, die übernatürliche Liebe, die Jesus uns schenkt, sind Kennzeichen dieses Königreichs. Und wenn du Teil dieses Königreichs bist, dann hängt deine Identität nicht an irgendetwas anderem, sondern an diesem König, an Jesus selbst, an deiner Zugehörigkeit zu diesem Team. Daran hängt deine Identität. Wenn du auf der Arbeit nach Identität und nach Erfolg strebst oder in der Schule versuchst, immer der Beste zu sein oder die Beste, dann ist das nicht deine Identität. Das ist nicht das, was dich bestimmt. Das ist nicht das, was dich bestimmen soll. Jesus schenkt dir deine Identität. Du bist nicht über Leistung definiert, sondern über Jesus, über den neuen König. Und in gewisser Hinsicht ist das eine Gegenkultur zu all dem, was wir um uns herum erleben. Unsere Gesellschaft, das Königreich dieser Welt und die Werte dieser Welt sind Erfolg und Anerkennung und Geld und Macht. Das ist das, was zählt. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Und Jesus kommt und sagt, ich habe andere Wertevorstellungen. Wenn du Teil meines Königreichs bist, dann soll das geprägt sein von tiefer Freude, von tiefer Liebe, von tiefer Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus kennzeichnet. Das ist das, was dich und mich kennzeichnen soll, weil wir zu Jesus gehören. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist noch nicht Teil dieses Königreichs, dann freue ich mich riesig, dass du da bist. Und es gibt eine Möglichkeit, wie du Teil dieses Königreichs wirst. Die Bibel nennt das die gute Nachricht, das Evangelium. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und die Bibel beschreibt in der ganzen Geschichte, dass Gott der Schöpfer ist, der König dieser Welt, der heilig und gerecht ist, der 100% vollkommen und perfekt ist, dass er uns Menschen geschaffen hat, vollkommen. Aber dass wir Menschen seit dem Sündenfall gegen Gott rebelliert haben, dass wir unsere eigenen Wege gesucht haben, dass wir der Sünde gefolgt sind, dass wir versagt haben, Gott so zu folgen, wie es ihm eigentlich gebührt. Und dass Gott dann genau diesen Jesus in diese Welt gesandt hat. Dass Jesus ein vollkommenes Leben gelebt hat, heilig und gerecht, in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber und dass er stellvertretend am Kreuz gestorben ist für dein und mein Versagen, für unsere Schuld. Sodass wir Leben haben und Freude in Fülle. Genau das, was Jesus bringt in seinem Königreich. Und die Einladung an dich ist heute Morgen, an diesen Jesus zu glauben, umzukehren von deinen eigenen Wegen und dich Jesus zuzuwenden. Teil dieses Königreichs zu werden. Es ist nicht etwas, was abgeschlossen und fest ist. Du darfst dazukommen, du bist herzlich eingeladen. Das ist die Einladung Jesu an dich. Wenn du Jesus begegnen willst, wenn du die Freude Jesu erfahren willst, dann ist das der Punkt. Dass du umkehrst von deinen Wegen und dich Jesus zuwendest im Glauben und Vertrauen an ihn. Jesus ist so anders, so neu, eine neue Zeit ist in ihm angebrochen. Und diese Zeit ist von der wahren Freude geprägt. Aber nicht nur das, wir sehen im zweiten Abschnitt unseres Textes, wo es um den Sabbat geht, dass wir in Jesus unsere wahre Ruhe finden. Wir finden in Jesus unsere wahre Freude und wir finden in Jesus unsere wahre Ruhe. Ich lese den Text aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Hier ist wieder eine Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und Jesus. Der Vorwurf der Pharisäer ist so weit, dass sie sagen, deine Jünger gehen durch die Felder und streifen die Ähren ab, reißen die Ähren ab und essen sie. Und das ist nicht erlaubt. Und es wirkt ein bisschen so, wenn ihr euch das vorstellt. Ich meine, Jesus ist da unterwegs mit seinen Jüngern und ich stelle mir das so vor, hey, die Pharisäer, die lauern hinter jeder Ecke und gucken so hinterher und schauen, ah, machen die irgendwas Verbotenes? Gibt es irgendwas, wo wir Jesus dran kriegen können? Und dann sehen sie, ah, die Jünger, die haben da jetzt was abgenommen. Und dann gehen sie direkt zu Jesus und konfrontieren ihn damit. Sie warten auf eine Gelegenheit, wo sie einen Fehler finden, wo etwas Unerlaubtes geschieht und konfrontieren Jesus direkt damit. Der Punkt ist, das, was die Jünger getan haben, nämlich diese Ähren abstreifen und essen, das war nichts Verbotenes. Das war grundsätzlich erlaubt. Der Punkt ist, den die Pharisäer anmerken, ist, dass es am Sabbat geschieht. Ja, das ist der Knackpunkt. Nicht die Tat an sich, sondern die Tatsache, dass es an einem Sabbat war. Dass es am Sabbat war, die Pharisäer haben das so interpretiert, dieses Ehrenabstreifen gilt sozusagen als Ernten, eine Art Erntearbeit. Und alle Arbeit war am Sabbat verboten und deswegen verstoßen sie sozusagen gegen die Sabbatruhe, weil sie ernten, weil sie eine Erntearbeit verrichten. Das war die Logik oder die Argumentation der Pharisäer. Wie antwortet ihnen Jesus? Jesus verweist auf die Schrift, auf das Alte Testament. Er nimmt auf König David Bezug. König David flieht vor Saul, er wird von Saul verfolgt und David kommt zum Haus Gottes, zum Priester und hat Hunger und bekommt dann letztlich diese geweihten Brote, die letztlich Gott geweiht waren, die nur für die Priester gedacht waren. Und er bekommt sie und auch seine Begleiter. Und Jesus sagt, hey, schaut mal hier. Bei David war etwas, was eigentlich nicht erlaubt war, was aber letztlich ging oder was in Ordnung war, was Gott nicht gestraft hat und nimmt das als Grundlage oder Baustein in dem Weg, was Jesus jetzt weiter erklärt. Er will etwas deutlich machen über den Sabbat, was die Pharisäer aus den Augen verloren haben. Die Pharisäer haben gesehen, okay, Sabbat, Ernte, Ähren abstreifen, geht nicht. Jesus macht deutlich, wie der Sabbat ursprünglich gemeint war. Und er sagt es sehr klar, er sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, das, was ihr da macht, Pharisäer, ist ein so enges und festes, starres Bild, dass es nie der ursprüngliche Sinn vom Sabbat gewesen, den Gott geschenkt hat. Der Sabbat bedeutet, dass wir ruhen sollen am siebten Tag. Gott schafft diese Erde in 6 Tagen und am siebten Tag ist der Ruhetag. Gott selbst ruht aus. Warum ruht Gott aus? Gott ruht nicht am siebten Tag aus, weil er so entkräftet war von den 6 Tagen vorher und mal einen Tag Pause brauchte. Gott braucht es nicht. Gott ruht am siebten Tag aus, weil er uns ein Muster dafür geben wollte und sollte, wie wir leben sollen. Dass wir nicht nonstop arbeiten sollen und machen sollen und leisten sollen und schaffen sollen, sondern dass wir einen Tag der Ruhe brauchen in unserem Leben. Der Sabbat dient dem Menschen. Gott verankert das in seiner Schöpfung. Und der Sabbat ist zur Freude des Menschen gemacht. Nicht der Mensch als Sklave des Sabbats. Was bedeutet das für uns? Ganz konkret bedeutet es von der Schöpfung her, dass wir lernen, zur Ruhe zu kommen. Ganz persönlich. Du für dich. Du mit deiner Familie. Dass du Zeit hast, dass du einen Tag Auszeit nimmst. Dass du dich nicht bedrängen lässt von all dem, was um dich herum geschieht. Du musst noch das machen und du musst noch das schaffen. Und es muss immer schneller gehen und immer besser und immer größer. Sondern wir brauchen einen Tag Ruhe und Erholung, weil Gott das in uns gelegt hat. Wir brauchen diese Ruhe. Jetzt schau zurück, wie sehen deine letzten Wochen aus oder wie sieht deine kommende Woche aus? Ist das deine Realität, dass du Ruhe brauchst, weil Gott sie in dich hineingelegt hat? Wenn wir das immer wieder ignorieren, dann sagen wir eigentlich, wir wissen es besser als Gott. Gott hat zwar die Welt geschaffen und er hat uns geschaffen und er hat alles geschaffen, was so um uns ist, aber an einem Punkt sind wir eigentlich schlauer. Wir denken, wir brauchen diesen Ruhetag nicht. Das ist dumm. Wenn der Schöpfer sagt, du brauchst ihn und du sagst, nee, ich will das nicht, ich brauch's nicht, dann ist es eigentlich dumm. Und nicht das, wie Gott es sich gedacht hat mit uns. Wir sollen nicht zuallererst leisten und Programme abspulen, sondern in Beziehungen leben und Ruhe finden. Und der zweite Punkt, den Jesus deutlich macht, ist, dass er der Herr über den Sabbat ist. Jesus sagt in Vers 28, darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Mit anderen Worten, Jesus hat die souveräne Autorität über den Sabbat. Er sagt indirekt damit, dass er Gott selbst ist. Wie wir im Markus-Evangelium von Anfang an schon gelesen haben, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat göttliche Autorität. Er ist der Herr über den Sabbat, weil er ihn letztlich geschaffen hat. Ohne Jesus gäbe es keinen Sabbat. Ohne Jesus gäbe es keinen Ruhetag. Jesus definiert den Sabbat. Und das merken wir, dass er in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, immer da, wo es um den Sabbat geht, dass Jesus letztlich definiert, was darfst du am Sabbat und was nicht. Nicht die Gebote der Pharisäer. Und das hat damit zu tun, dass Jesus der Herr des Sabbats ist, dass er der Schöpfer ist. Und im nächsten Abschnitt, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, das werden wir nächste Woche sehen, geht es um eine Heilung am Sabbat. Und Jesus heilt einfach, auch wenn das wieder nicht erlaubt war von den Pharisäern. Aber Jesus macht deutlich, ich kann das. Ich kann das, weil der Sabbat mir gehört, weil ich den Sabbat geschaffen habe, weil ich den Sabbat definiere. Und letztlich ist der Sabbat nur ein Hinweis auf eine viel größere Realität. Nämlich, dass wir unsere Ruhe nicht am siebten Tag letztlich finden, sondern unsere wahre Ruhe finden wir allein in Jesus Christus. Dort kommen wir wirklich zur Ruhe. Dort ist der Platz, wo wir wirklich ausruhen können. Das Kissen, wo wir von allem Stress abschalten. Es ist Jesus. Er definiert die Sabbatruhe im Gegensatz zu den Pharisäern. Er sagt, er ist größer als David, er ist größer als der Sabbat, er ist der Herr. Und wie füllst du deine Ruhe? Wenn du still bist, wir leben in einer Zeit, wo es unheimlich schwer ist, einfach mal still zu sein. Ständig klingelt irgendwo was, ständig ruft irgendwas nach unserer Aufmerksamkeit. Wir sind so geprägt, dass wir in den sozialen Medien immer nur kurze Aufmerksamkeitspunkte haben und schnell hier was gucken und schnell da was brauchen und dann wieder was anderes und wieder abgelenkt sind. Jesus sagt, komm zur Ruhe. Und die wahre Ruhe findest du bei mir. Die wahre Ruhe findest du in Jesus. Was heißt das? Was bedeutet das, unsere Ruhe, unsere wahre Ruhe in Jesus zu finden? Wie sieht das konkret aus? Nimmst du dir Zeit für deine Beziehung zu Jesus? Nimmst du dir Zeit zu beten und nicht so ein halbe Minuten schnell Fastfood-Gebet, sondern nimmst du dir Zeit zum Beten und hörst auf, rastlos zu sein? Wann hast du dir das letzte Mal dafür Zeit genommen? Zeit. Vielleicht ist Zeit eins der höchsten Güter unserer Zeit heute, unserer Gesellschaft. Wie viel Zeit du dir für etwas nimmst, zeigt, wie wichtig es dir letztlich ist. Und wenn Jesus sagt, hey, deine wahre Ruhe findest du in mir, wie ernst nehmen wir das? Oder meinen wir es besser zu wissen, indem wir das überall woanders suchen, außer bei Jesus? Unsere Identität finden wir in Jesus Christus. Dort ist die wahre Ruhe. Ich höre auf sein Wort und seine Wahrheit auf mein Leben. Das ist das, was mich bestimmt. Nicht die Meinung anderer, meiner Klassenkameraden oder meiner Arbeitskollegen. Nicht meine Vorstellung oder meine Interpretation, sondern Jesus definiert mich. Als Gemeinde sind wir das Volk Gottes und er sammelt uns zusammen. Er bringt uns zusammen hier im Gottesdienst, dass wir auf Gottes Wort hören, dass wir miteinander beten, dass wir ihm begegnen und dass wir das ausleben, dass wir einander lieben. Nicht selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern Jesus in den Mittelpunkt zu setzen. Das ist ein Ausdruck davon, dass wir unsere wahre Ruhe, unsere wahre Identität, unsere wahre Freude in Jesus finden. Jesus ist so anders. Und ich will dich heute ermutigen und einladen, dass du diesem Jesus neu begegnest, neu dein Leben hingibst, dass du deine wahre Freude und deine wahre Ruhe bei ihm findest. In Jesus beginnt diese neue Zeit, dieses neue Königreich, das Team, zu dem du gehören darfst, als sein Kind. Und was für ein Privileg ist es, dass wir da unsere Freude und unsere Ruhe finden. Unsere tiefste Freude ist bei Jesus. Unsere tiefste Ruhe finden wir bei Jesus. Das ist unsere Identität als Teil dieses Königreichs. Und so dürfen wir leben. So dürfen wir befreit leben. So dürfen wir anderen Menschen dienen und sie lieben von ganzem Herzen. Wir dürfen füreinander sorgen. Wir dürfen uns sorgen und Gedanken machen, wie wir dieser Situation begegnen, dass immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine hier zu uns kommen. Das ist ein Teil dieses Ausdrucks, dieses Verhaltens, was zu uns passt als Gemeinde, als Christen, weil wir zu Jesus gehören. Es ist ein Ausdruck unserer tiefen Freude zu ihm und unserer Identität, die wir bei ihm finden. Lasst uns so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat und wie er es bestimmt hat in seinem Königreich, wie das Verhalten sein soll, was wir haben dürfen, wenn wir zu seinem Königreich gehören. Amen.